Sie wollte eine Seite für Sextoys entwickeln, die man im Büro öffnen kann. Und das war der Anfang der ganzen Geschichte. Inspiriert von 50 Shades of Grey, beziehungsweise herbeigeführt durch dieses Momentum.
Die erste Finanzierung, die sie dementsprechend hatten für ihr Startup, war ein Baseball-Sammelkartenordner, in dem sie 20 bis 30 Kreditkarten hatten.
Drei Jungs aus Düsseldorf-Flingern haben die Idee, wir machen eine Metasuchmaschine für Hotels und gehen damit innerhalb von wenigen Jahren komplett durch die Decke.
Wenn du gegen eine Wand läufst, heißt das nicht, dass du dein Ziel änderst, sondern du brauchst vielleicht einfach nur einen neuen Weg. Dein Beruf ist eigentlich kreativer Problemlöser.
Wer klug und gleichzeitig faul ist, qualifiziert sich für höchste Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 18 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute über Startups sprechen und vor allem darüber, was den ganz besonderen Startup-Spirit ausmacht. Bevor wir dazu kommen, wollen wir auch was Neues starten. Wir hatten da so eine Idee. Die Jüngeren unter euch werden schon mal davon gehört haben, man kann bei Instagram tatsächlich Sprachnachrichten verschicken und wir würden uns sehr freuen, von euch welche zu bekommen. Und wir haben uns vorgenommen, am Ende jeder Folge eine dieser Sprachnachrichten zu beantworten. Wir würden uns freuen über Fragen ganz allgemein zu den Themenfeldern Business und Karriere. Das, was euch gerade auf dem Herzen liegt, wo ihr gerne unsere Meinung zu hören würdet, Feedback, was ihr dazu habt, steile Thesen, die ihr aufstellt. Und dann würden wir uns jede Woche eine dieser Thesen oder Fragen rauspicken und beantworten. Ihr findet uns auf Instagram unter unserem schönen Namen Learnings, ganz einfach. Okay, also, was macht den Startup Spirit aus? Gehen wir mal ins Thema rein. Vielleicht können wir am Anfang ein bisschen brainstormen, Philipp, was unserer Meinung nach das sein könnte und dann mal gucken, ob wir das gleich in den Themen, die wir mitgebracht haben, finden. Das erste, wo ich so dran gedacht habe bei Startup Spirit, war Innovation, kreatives Problemlösen auch. Also Startups bringen natürlich was Neues auf den Markt und werden damit dann am Ende reich und erfolgreich. Ansonsten sind mir noch ganz plump Buzzwords eingefallen. Agile und Lean und so. Also Agilität, man passt sich öfter mal noch an bei so einem Startup. Die erste Idee ist nicht unbedingt die letzte, mit der man dann am Ende reich wird. Und was Lean angeht, Effizienz auch. Dass man halt zum Beispiel versucht, am Anfang mit wenig Kapital und Ressourcen erstmal zu dem Minimum Viable Product zu kommen. Also einen schnellen Start hinzulegen und dann mal weiter zu gucken.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als du mir völlig unverhofft diese Aufgabe zugeschickt hast per WhatsApp. Mach dir doch nochmal schnell Gedanken, was Startup Spirit ausmacht. Habe ich natürlich gemacht, pflichtbewusst, wie ich bin. Für mich ist tatsächlich der Traum, dieses Rags to Riches Grundlage zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Mhm. Also der Traum, sich selber zu verwirklichen oder seine Idee in die Tat umzusetzen. Ich glaube, das ist was, was viele bewegt. Damit einhergeht natürlich eine gewisse Risikobereitschaft, denn du hast es eben gesagt, Innovation bedeutet auch, dass es etwas Neues ist, im besten Fall etwas, was es so in der Form noch nicht gab und damit ist natürlich immer das Risiko verbunden, dass es auch nicht funktioniert und nicht so angenommen wird. Und ehrlicherweise reden wir hier im Podcast ja sehr viel über Erfolgsgeschichten und auch heute wieder kommen wir mit vielen Erfolgsgeschichten und Startups, die es gepackt haben, aber wir wissen beide, für jedes Startup, das es gepackt hat, gibt es mit Sicherheit 10.000 Startups, vielleicht sogar 100.000 Startups, die es nicht schaffen und von denen wir nie hören. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei den Social Media Networks. Wir kennen immer die drei, die es gepackt haben und jetzt reden halt alle über TikTok. Aber es gibt auch noch 7 andere Social Media Networks oder wahrscheinlich 70 andere, die irgendwann mal im App Store aufgetaucht sind, aber sich nie durchgesetzt haben. Aber darum soll es gar nicht gehen. Also der Traum und damit verbunden die Risikobereitschaft, das Ganze irgendwie in die Tat umzusetzen. Und dann natürlich hinten raus Wachstum und Skalierung. Da habe ich heute auch ein sehr, sehr schönes Beispiel oder zwei sehr schöne Beispiele dabei, ohne jetzt schon spoilern zu wollen. Aber einmal Amorelie, ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen liegt, mit einer ganz tollen Gründerin. Und Trivago liegt mir auch am Herzen, weil Düsseldorfer Jungs in Düsseldorf-Flingern bei dir um die Ecke haben sie das Ganze gegründet. Und bei beiden Unternehmen war Wachstum und Skalierung auch wahnsinnig wichtig. Von dem her freue ich mich auf die heutige Folge und das ganze Thema, denn ich glaube, vom Startup-Spirit können wir wahnsinnig viel lernen.
Klar, das wird sich bestimmt auch bei uns noch in mehreren Folgen nochmal finden, dass wir uns mit einem Startup beschäftigen oder mit einem, diesmal ist es halt der Spirit, vielleicht nochmal einen anderen Teil von dem, was dieses ganze Startup-Universum halt eben so ausmacht. Und ich glaube auch, das Skalieren ist super wichtig und es geht ja im Endeffekt bei Startup, was man heute damit meint, gegründet wurde ja schon länger. Es gab es irgendwie schon immer, aber wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Digitalisierung. Und da hat das auch immer viel mit technischem Fortschritt zu tun. Deshalb würde ich nochmal hier ergänzen, das ist nicht ganz der Spirit, aber was dieses Startup-Feld ausmacht, ist natürlich auch die Disruption. Ja, ich habe mich mal mit Disruption Theory im Zusammenhang mit den Medien, wo ich ja beruflich so herkomme, beschäftigt und was das eigentlich so bedeutet. Und ich will es hier nicht als Professor die perfekte Definition hier irgendwie abliefern, aber was ich daran interessant finde, also man hat halt viele technische Entwicklungen und durch diese technischen Entwicklungen gibt es auch immer wieder die Möglichkeit für Leute neu in einen Markt einzusteigen, alles durcheinander zu wirbeln und andere fallen dann vielleicht auch irgendwie hinten runter. Und sogar noch ganz besonders interessant daran fand ich, und das halt auch beispielsweise bei den Medien, dass die Disruptoren von heute morgen auch wieder Gefahr laufen, durch die nächste technische Neuerung vom nächsten Disruptor verdrängt zu werden. Klingt fast wie bei Jurassic Park, der Disruptor. Also das gehört natürlich auch dazu. Ich habe ansonsten für meine Themen es mir einfach gemacht und habe jemanden gefragt, wo ich dachte, er kennt sich damit aus. Von einem Startup nämlich einfach, von der App Bouncy. Die habe ich kennengelernt, die Jungs, weil ich bei deren Podcast zu Gast war. Den findet man auch da, wo es Podcasts gibt, den Bouncy Podcast. Und Bouncy ist eine App, in der du Musik entdecken und mit Freunden teilen kannst. Eine Social Music Discovery Plattform. Und wir haben da schon ein bisschen öfter drüber gesprochen. Ich feiere das Gründerteam. Wir haben auch schon grob drüber gesprochen, ob nicht da vielleicht auch mal ein Platz auf dem Advisory Board eine coole Idee wäre. Und ich habe den Fabian da einfach mal gefragt, was seine 5 Lieblings-Startup-Stories sind und habe mir daraus 2 rausgepickt. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage in diesem Intro. Darf ich anfangen?
Unbedingt.
Cool. Ich habe mit einem richtigen Klassiker angefangen, was die Startup-Geschichten angeht, quasi mit einem Startup-Story-Blueprint, nämlich mit Airbnb. Das hat auch sehr gut für mich gepasst, weil ich diese Folge angefangen habe vorzubereiten, noch im Urlaub in Kolding in Dänemark. Wir haben uns da so ein schönes Familienhaus über Airbnb geholt, war ein bisschen schwer, dieses Jahr noch was zu bekommen. So privat habe ich noch nie gelebt, also halt wirklich in einer Wohnung, wo Menschen leben, ne, die gerade selber im Urlaub waren, was natürlich auch Vorteile hat. Dann gab es für die Kinder ein Trampolin im Garten und für mich so ein Fußball-Kickback-Netz. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Es ist eigentlich recht simpel. Du schießt einen Ball und der kommt wieder zurück. Das hat mich eine ganze Woche beschäftigt. Knaller. Super Erfindung.
Finde ich super. Ja. Deinen Erzählungen aus dem Urlaub konnte ich ja auch entnehmen, dass Kolding in Dänemark direkt nach Los Angeles und New York kommt.
Ungefähr, ja.
Was so das Excitement-Level anbelangt.
Ja, ja. Also ich hatte auch schon mal spektakulärere Urlaube, aber man hatte auch nicht jedes Jahr Covid-19, hatte man zumindest in der Vergangenheit nicht. Und ja, war schon ganz cool. Aber hast du spannende Airbnb-Erlebnisse eigentlich, wenn du mal so zurückguckst?
Spannend nicht wirklich. Wir haben halt diesen Urlaub auch in einem Airbnb oder sogar in 2 Airbnbs verbracht und für uns festgestellt, das ist irgendwie nicht so unser Schnack. Ich weiß auch nicht, da wird immer viel romantisiert im Vorfeld, dann guckt man sich all die Bilder an und malt sich aus, dass man in der Küche kocht und da sitzt man dann mit der Flasche Wein auf der Terrasse und da macht man dies und da macht man das. Haben wir alles nicht gemacht. Na, wir haben so die Schublade geöffnet, das dreckige Besteck gesehen und gesagt, nee, hier kochen wir nicht. Mhm. Und die Flaschen Wein sind auch im Kühlschrank geblieben und wir sind dann trotzdem irgendwie außerhalb essen gewesen. Und ja, weiß ich nicht, also das ist jetzt ein Feedback basierend auf 2 Airbnbs und es gibt, glaube ich, 2 Millionen und deswegen, ja. Unser Schnack war es nicht, aber das muss nicht bedeuten, also, dass es nicht eine mega geile Plattform ist.
Dass dieses Mal war das Haus sogar unglaublich sauber und perfekt, da musste man schon immer sehr vorsichtig sein, gerade mit so kleinen Kindern. Ich habe eine 1 Jahr alte Tochter. Ich muss dann schon irgendwann anfangen, den Zettel zu schreiben, was wir alles kaputt gemacht haben. Der wurde dann auch immer länger. Und das war auf jeden Fall richtig top. Und ich war auch schon öfter in Airbnbs, aber auch sehr, sehr verschiedene. Und meistens ist es dann gar nicht so super privat geworden. Ich hatte 2 Sachen, sind mir noch eingefallen, die auf jeden Fall ein bisschen abgefahren waren. Einmal, was positiv abgefahren, ganz lustig war so ein Typ in Hawaii, der hat in der Nähe von irgendeinem Nationalpark gelebt. Und ich hatte irgendwie so am zweiten Tag das Gefühl, Alter, du hast ja auch alles richtig gemacht. Der lebte so in einem Viertel seines Hauses und den Rest hat er halt vermietet. Und man hatte so das Gefühl, dass sein Leben nur aus Kiffen und Computerspielen besteht. Nicht, dass das für mich erstrebenswert wäre, aber weil er halt einfach nur von Airbnb gelebt hat, von seinem eigenen Haus. Interessant. In Top-Zustand war das nicht, wie man sich das bei dem Typ auch denken konnte. Da kam auch schon mal eine Ratte vorbei tatsächlich. Und in Vancouver hatten wir mal ein Airbnb. Das war nicht privat, sondern da hatte jemand halt die Wohnung klar gemacht, um die zu vermieten. Und weil man nichts gefunden haben wir uns auf eins eingelassen, wo mehrere Leute in mehreren Zimmern in der gleichen Wohnung gewohnt haben, ja? Wir waren die einzigen da, dachte ich zumindest, für ungefähr 24 Stunden, bis ich irgendwann eine ominöse Tür aufgemacht habe, die ich für eine Abstellkammer gehalten habe, wo dann aber unangenehmerweise ein junges Mädchen gerade so im Bett lag und mich mit großen Rehaugen angeguckt hat. Ich habe mich dann höflich entschuldigt, die Tür schnell wieder zugemacht und sie ist auch den Rest des Tages nicht mehr aus diesem Zimmer rausgekommen, bis wir wieder ausgezogen bin. Und ich frage mich bis heute, Was hat die in dieser Wohnung gemacht? Man hat sie nie gesehen, sie war immer nur in dieser Abstellkammer. Ja, creepy bisschen. Aber insgesamt kann ich positive Reviews für Airbnb auf jeden Fall ausstellen. Und das ist natürlich jedes Mal auch wieder was völlig anderes. Und je nachdem, ob das...
Ich frage mich gerade, wie deine Reviews aussehen, weil du bist ja der Typ, dessen Kind, genauer gesagt Tochter, ständig Dinge kaputt macht.
Ja.
Oder der Türen öffnet, wo junge Frauen schlafen.
Ja, ich krieg wahrscheinlich...
Also du müsstest ja ganz normal einen von fünf Sternen haben.
Da sollte man auch drüber nachdenken, warum solche Leute eigentlich noch Wohnungen bekommen bei Airbnb. Da denk ganz mal drüber nach, darüber, Brian und Joe. Ja, kommen wir zu der Geschichte von Brian, Joe und Nathan. Wie es dazu gekommen ist, dass man da heute so viele Wohnungen mieten kann. Brian Chesky und Joe Gabbia haben damals in San Francisco gelebt und eines Tages wurde ihre Miete um 25% erhöht und sie haben sich gefragt, wie sie das eigentlich bezahlen sollen. Beide waren Designer, deshalb wussten sie von einer Designkonferenz und dann hatten sie eine Idee, die später sehr wertvoll werden sollte, nämlich, hey, während dieser Designkonferenz kommen ganz viele Leute in die Stadt, die finden doch alle kein Hotelzimmer mehr, vielleicht vermieten wir einfach hier bei uns noch die Abstellkammer, wir legen da einfach ein paar Luftmatratzen rein und nennen das Ganze dann clevererweise Air Bed and Breakfast. Ich wusste vorher auch nicht, dass das R in Airbnb für Airbed, also Luftmatratze, steht. Das war schon mal mein erstes kleines Learning hier bei der ganzen Sache. Die haben das mit lokalen Bloggern einfach geteilt. Hey, wir haben hier ein paar Luftmatratzen und so und haben dann tatsächlich drei Gäste gehabt. Die haben zusammen $1,000 bezahlt und die haben denen die Stadt gezeigt und hatten richtig Spaß mit denen. Und das war die Initialzündung. Die haben das dann ihrem Freund Nathan erzählt und zu dritt wollten sie dann daraus ein Business machen. Die haben 4 Monate erstmal an der Idee des Roommate-Matchings gearbeitet, also dass man Leute, die irgendwie zusammen in der WG wohnen könnten, zusammenbringt, bis sie gemerkt haben, dass es das schon gibt. Noch ein Learning, das checkt man als allererstes, wer sowas eigentlich schon macht, bevor man 4 Monate dran gearbeitet hat, aber kann ich voll nachvollziehen, kennt man solche Momente, dass dann andere schon die Idee hatten und die haben dann damit weitergemacht, sich auf Events zu konzentrieren. Zum Beispiel South by Southwest haben sie sich dann wieder gedacht, okay, da braucht man doch bestimmt irgendwie was, wir setzen jetzt mal eine Seite auf und an den Event gekoppelt sagen wir, hier kannst du Schlafplätze anbieten und finden, hat aber nicht ganz so gut geklappt. 2-mal sind sie gefloppt ungefähr. Besser geklappt hat es dann beim Nominierungsparteitag von Obama in Denver. Da hatten sie gelesen, okay, 80.000 Leute passen ins Stadion, die Stadt hat 17.000 Hotelzimmer, da müsste doch was gehen für uns. Und was sie dann gut gemacht haben, war in dem Fall Pressearbeit. Zeitungen haben darüber berichtet, dass der Andrang so groß ist und dass alle Hotels voll sind. Und sie haben dann geschrieben, ja, wir haben hier so eine Website, da gibt es 800 Zimmer. 800 Einträge haben sie nämlich tatsächlich zusammenbekommen von Leuten. Und dann wurde auch über sie berichtet und am Ende sind sie sogar bei CNN gelandet. Also das ist ein tatsächlich jetzt ernst gemeintes kleines Learning schon mal an der Stelle. Wenn über dich berichtet werden soll, beschäftige dich mal damit, was für Medien eigentlich berichtenswert ist. Wir hatten ja in der Learnings-Folge hier, wo es um Psychologie im Marketing oder Psychologie und Marketing geht, ja schon mal über Walter Lippmann gesprochen. Du hattest den mitgebracht und ich hatte dann noch gesagt, dass ich mich auch schon oft mit der Nachrichtenwerttheorie mit ihm zum Beispiel beschäftigt habe. Das wäre hier ein kleiner Tipp und das kann auf jeden Fall helfen, ob Startup oder anderes Projekt. Und ja, der Nathan hat in einem Video dann mal sehr cool die Geschichte weitererzählt und meinte, ja, wir waren am Anfang total begeistert und euphorisch und das ist vielleicht auch typisch für Startups. Am Anfang meint man, man ist der König der Welt, weil es so gut losläuft und dann kommt irgendwie unweigerlich das Tal der Tränen. Alles, was man macht, macht es gefühlt immer noch schlimmer, als würde man so im Treibsand versinken. Irgendwann hatten sie Zehntausende Minus und das Business lief nicht so richtig. Sie haben 20 Investoren mal zwischendurch angesprochen, da haben dann 10 geantwortet und 5 wollten sich auch treffen, aber 0 haben investiert am Ende. Eine lustige Geschichte war noch dabei, wo einer einfach mitten im Gespräch aufgestanden ist und weggegangen ist, mit dem Drink noch halb voll auf dem Tisch und die dachten dann noch 20 Minuten, ja, der geht zur Parkuhr, der kommt gleich wieder, aber der kam halt nicht mehr wieder. Und die erste Finanzierung, die sie dementsprechend hatten für ihr Startup, war ein Baseball-Sammelkartenordner, in dem sie 20 bis 30 Kreditkarten hatten, auf denen sie halt eben überall Schulden hatten, ne? Und das wurden dann halt schon ein paar Zehntausende Dollar, die sich da so zusammengestapelt haben und sie wussten nicht richtig, wie es weitergeht. Sie hatten aber noch diese Pressekontakte von dem einen Mal, wo es schon gut gelaufen ist und haben sich überlegt, was können wir denn mal machen? Wir haben schon so viel über Luftmatratzen gesprochen, wir heißen ja Airbnb, also Bed and Breakfast, ne, B&B. Vielleicht machen wir mal was zum Thema Frühstück und hatten da eine sehr kreative Idee als Designer. Nämlich haben sie Obama und McCain, damals Konkurrent von Obama im Wahlkampf, Cereal-Boxen gemacht. Ja, haben die designt, die sehen richtig cool aus, könnt ihr mal googeln, wie die aussehen. die Obama O's und ich weiß nicht mal, wie die McCains hießen und dachten sich halt, wenn wir Journalisten einfach so schreiben, ignorieren die bestimmt unsere E-Mails, dementsprechend schicken wir denen einfach hier mal diese Frühstückscerealien. Das haben die gemacht, das kam auch gut an, haben dann sogar noch ein paar Boxen extra gemacht, ein paar hundert, haben die nummeriert und vermarktet als Sammlerstück und für $40 verkauft und sie sind damit erstens bei CNN gelandet und haben zweitens 30.000 Umsatz hingekriegt. Das war dann mal eine Einnahmequelle für ihr Startup. Natürlich was, was eigentlich mit dem Geschäftsmodell wenig zu tun hat und war ja erstmal auch nur ein Gag, der sich aber noch bezahlt machen sollte. Denn irgendwann kam sie in Kontakt mit dem Y Combinator-Mitgründer Paul Graham, hat man vielleicht auch schon mal gehört, und haben bei ihm 5 Minuten bekommen und die Idee gepitcht. Und der fand die Idee wack, wie der Rapper sagt. Der meinte so, das benutzen wirklich Leute? Das macht irgendeiner crazy? Ja, okay, ich auf jeden Fall nicht. Im Rausgehen haben sie ihm dann aber noch eine Packung Obama-O's in die Hand gedrückt. Und er meinte so, was ist das denn? Habt ihr mir das gekauft? Ja, nee, das haben wir gemacht. Und dann haben sie die ganze Geschichte erzählt vom Parteitag und wie das alles so war. Und davon war er komplett begeistert. Und die sagen dann, das hätte ihm so gezeigt, dass sie einfallsreich und scrappy sind. Das Wort scrappy fand ich jetzt schwer zu übersetzen. Ich kannte nur den Rapper Little Scrappy. Scrappy bedeutet so viel wie rauflustig. Und der Graham hat ihnen gesagt, man muss wie eine Küchenschabe sein, unkaputtbar und rauflustig. Und das fand er gut. Und das ist für mich schon wieder so ein bisschen was, was dazu passt, was wir vorhin gesagt haben, was Startup-Mentality und Spirit ausmacht, kreatives Problem lösen. Man sucht halt immer wieder neue Wege. Wenn es so nicht geht, dann versucht man es eben auf eine andere Art. Ja? Wenn du gegen eine Wand läufst, heißt das nicht, dass du dein Ziel änderst, sondern du brauchst vielleicht einfach nur einen neuen Weg. Dein Beruf ist eigentlich kreativer Problemlöser. Das ist für mich ein Learning, was man daraus mitnehmen kann. Und ich fand es außerdem auch spannend aus der Perspektive von Paul Graham. Wir sind vielleicht nicht alle Investoren, aber wir fragen uns ja auch manchmal, sind das Leute, mit denen ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte? Und da kann man hier lernen, das Team ist wichtiger als die Idee. Guck auf die Menschen, die ein Projekt machen, wenn du entscheiden musst, ob du einsteigst. Jemand anders, der nicht eingestiegen ist, Fred Wilson, hat später mal gesagt, die konnten sich einfach nicht vorstellen, wie das klappen soll, dass man Hotels Konkurrenz macht mit Luftmatratzen auf dem Fußboden. Ja, aber Paul Graham hat eben die Menschen gesehen, an die geglaubt und hat in die investiert. Er hat in die, um mit der Geschichte noch ein bisschen weiterzukommen, er hat ihnen dann 20.000 gegeben, hat sie in sein Y Combinator Programm aufgenommen. Die Jungs haben dann auch nochmal mehr Gas gegeben, haben irgendwie gemerkt, bisher waren wir noch gar nicht fokussiert genug, wir hatten alle auch noch andere Jobs und so. Jetzt stecken wir alles nur noch hier rein, ziehen in eine Wohnung, schlafen da selbst auf der Luftmatratze und arbeiten halt von morgens bis abends einfach durch, machen nur Pausen zum Einkaufen und fürs Fitnessstudio. Und hatten das Ziel, die sogenannte Rahmen-Profitability zu erreichen. Das wollten sie hinkriegen, also genug Geld für Nudeln und Miete wollten sie haben, $1.000 pro Woche und haben sich dieses Ziel als Graph aufgemalt, wo wollen wir hin und wo sind wir eigentlich und überall in die Wohnung gehängt, selbst in die Mitte des Badezimmerspiegels. Also in dieser WG ging es um nichts anderes als darum, dieses Startup an den Start zu bringen. Das ist für mich auch absolut Startup-Spirit, richtig das Klischee, harte, fokussierte Arbeit, alles andere wird dem untergeordnet. So. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist, wie es gehen kann. Aber bei den Jungs, ich habe ja gesagt, Startup Story Blueprint war es auf jeden Fall so. Was sie sonst noch gemacht haben, was sehr interessant war, sie sind nach New York gegangen, weil das die Stadt war, wo sie die meisten User haben und haben versucht, da sämtliche Vermieter zu treffen. So viele war es dann auch nicht. Und ein bisschen was über die zu lernen. Ja, Brian, der Gründer, einer der Gründer, hat auch sehr lange Monate in Airbnbs gelebt. Und was die dabei gemerkt haben, ist, dass zum Beispiel die Fotos, die Postings immer schlecht aussahen. Damals hatte noch nicht jeder so eine hochauflösende Handykamera. Und das konnte natürlich nicht mit Hotels mithalten, wie die Leute ihre Wohnungen präsentiert haben. Also haben sie diesen berühmten Free Photographer Service gegründet. Wir kommen bei euch vorbei und machen kostenlos Fotos für euch. Und daran auch wieder ganz witzig, dieser Service bestand tatsächlich aus Joe und Brian. Also zwei der Gründer, die da hingekommen sind. Wieder kreative Problemlösung. Ja, guck dir dein Produkt an, irgendwas stimmt hier nicht, das sieht scheiße aus. Was können wir da machen? Ja, lass hingehen und die Fotos machen. Ja, das fand ich auch sehr gut. Und vor allem fand ich daran auch gut, sich so stark mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Denn gerade am Anfang, ich denke, so ein Learning ist für mich, achte bei Projekten darauf, dass zu Anfang der richtige Standard gesetzt wird. Denn da stellst du ja die Weichen, ja? Neue User, die dazukommen, orientieren sich da dran. Und das hat da auch geklappt. Die haben es geschafft, den Leuten unter die Arme zu greifen, hands-on, und die zu erfolgreichen Vermietern zu machen. Diese Leute haben das ihren Freunden weitererzählt. Die sind dann vielleicht auch eingestiegen. Und neue Leute haben sich natürlich an den Listings, die es schon gab, orientiert. Dadurch vervielfältigt sich das. Wenn du da siehst, wow, die Fotos sehen alle top aus, dann willst du auch Top-Fotos haben. Und wenn das alles schlampig ist, dann stellst du das schlampig ein. Und dann wird es am Ende nicht funktionieren. Das gilt also am Anfang genauso für deine Firmenkultur wie auch vielleicht für die Userkultur, die sich da auf deiner Plattform zum Beispiel bildet. Am Anfang stellen sich die Weichen und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, danach ging es gut weiter für die Leute. Die Finanzkrise hat ihnen sogar geholfen, auch ganz interessant, da wir ja gerade wieder in wirtschaftlich schweren Zeiten leben, weil viele Leute sich was dazu verdienen wollten und man das da halt eben konnten. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben dann sehr viel Geld gesammelt, auch von Ashton Kutcher, bekannterweise unter anderem. Und als Joe hat immer noch alle Listings persönlich gecheckt, alles angeguckt. Und als er irgendwann gesehen hat, dass da eine Insel der Fiji Islands angeboten wurde, da wusste er, bei uns läuft's. Und dieses Jahr wären sie ohne Covid-19 wohl auch an die Börse gegangen. Das sind sie nämlich noch nicht. Aber bekanntermaßen sind die huge und eine der erfolgreichsten Startup-Geschichten. Ich finde, vom Spirit her findet man da drin halt einmal das kreative Problemlösen. Man findet auch die Agilität. Die haben die Idee immer weiterentwickelt. Am Anfang ging es ihnen um einzelne Events, dann ging es um private Unterkünfte und später haben Leute ein eigenes Ferienwohnungsbusiness auf dieser Plattform ja gegründet. Man sieht den Effizienzansatz, dass man halt eben schnell zum MVP will, zum geringstmöglichen wertvollen Produkt. So, ne? Da brauchte man nur 3 Luftmatratzen und eine E-Mail an ein paar Blocker. Und die fokussierte Arbeit, die ja irgendwo auch typisch ist, die hat dann am Ende zum Erfolg geführt. Und meine Learnings, das waren jetzt ja ganz schön viele bei den Jungs, wenn über dich berichtet werden soll, beschäftige dich damit, was für Medien berichtenswert sind. Wenn du gegen eine Wand läufst, heißt das nicht, dass du dein Ziel ändern musst, du brauchst nur einen neuen Weg. Dann, das Team ist wichtiger als die Idee, guck auf Menschen, die ein Projekt machen, wenn du entscheiden musst, ob du einsteigst und schließlich achte bei Projekten darauf, dass zu Anfang der richtige Standard gesetzt wird, denn hier stellst du die Weichen. Dementsprechend, ich fand, über die Jungs könnte man noch ein paar Bücher lesen, da steckt schon irgendwie alles drin.
Über die Jungs wird es mit großer Sicherheit auch irgendwann einen Netflix-Film oder eine Doku geben, oder?
Muss.
Weil da steckt ja so viel drin, was du gerade berichtet hast, so viele tolle Bilder. Da kann ja Mark Zuckerberg fast einpacken mit seinem Social Network. Ich finde den Spirit überragend. Ich finde es richtig cool. Auch die Geschichte, also die Kreativität, die Leidensbereitschaft, der Wille, das alles irgendwie einzusetzen. Und wenn man am Ende einen Ordner voll Kreditkarten mit Schulden hat, dann ist man ja wirklich zu 100% committed. Finde ich spannend. Auch, dass das erste Investment $20,000 waren, das ist ja gar nichts. Ich habe mich gerade total gewundert. Ich so, $20,000 hat jemand investiert und war damit irgendwie bei Airbnb drin. Völlig verrückt.
Das geht heute bei Leuten natürlich auch viel schneller, wo man so das Gefühl hat, okay, ihr hattet gerade mal eine Idee, ihr habt noch kaum was gemacht und da ist schon irgendwie die erste Million auf dem Tisch. Stimmt, das war schon für die ein langer Weg, überhaupt mal diese 20.000 dann mal zu kommen und halt eben in dieses Inkubatorprogramm reinzukommen. Und dann kam natürlich, ich wollte mir die ganzen Summen sparen, ne? Dann kamen natürlich die Runden, die exponentiell gewachsen sind. Aber hast du recht.
Und selbst als Ashton Kutcher reinkam, und ich glaube, das war so der Moment, wo man auch in Deutschland davon mitbekommen hat. Ich erinnere mich nämlich dran, dass es irgendwann hieß Ashton Kutcher. Damals hat man irgendwie gefühlt noch mehr über ihn gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Hier der ey Mann, wo ist mein Autokollege? Und auch da hattest du eben, glaube ich, gesagt, waren es gerade mal 7 Millionen Euro, die eingesammelt haben. Also das ging nicht so schnell, wie man heute annehmen mag. Und Airbnb ist ja tatsächlich das Beispiel dafür, wie Märkte komplett disruptiert werden. Ja. Ja? Also Airbnb hat kein einziges Hotel, ist aber im Hotel-Business. Genauso wie Uber kein einziges Auto hat, aber im Taxi-Business ist oder im Mobilitäts-Business.
Ja.
Spotify hat keinen einzigen Song, ist aber im Music-Business und dicker als jedes Label. Also
genau, weil sie halt eine Plattform zur Verfügung stellen. Und auch heute kommt uns das wieder, ich finde, da muss man auch immer versuchen, ein bisschen so zurückzugehen in die Zeit und zu versuchen, das nochmal sich vorzustellen aus der Perspektive. Heute kommt uns das alles irgendwie total naheliegend und logisch und klar, sowas gibt's halt und warum soll es das auch nicht geben vor. Damals gab es halt eben schlaue Leute, die schon eine Menge Geld gemacht haben, die halt bei der Idee komplett abgewunken haben. Sehr viele, ne? Weil die halt gesagt haben, wer will das denn? Wer will denn bei irgendjemandem privat zu Hause wohnen? Oder wer möchte denn, dass das kleine Kind dann da irgendwelche Sachen kaputt macht? Und so weiter und so fort. Ja, das könnte man sich ja heute noch fragen. Aber es ist halt eben ungemein erfolgreich geworden. Und das war nicht so obvious, wie man vielleicht meinen könnte.
Und verdient, ne? Allein aufgrund irgendwie der Risikobereitschaft und auch aufgrund der Leidensbereitschaft, nicht nur finanziell und nicht nur, dass sie nur Ramen gegessen haben, sondern dass sie am Ende auch die Fotos in den Wohnungen in New York selber gemacht haben. Das machen ja auch nicht viele. Ja. Da sind ja viele schnell an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich brauche jetzt einen Assistent oder ein Team und dem geben wir irgendwie 300 Euro, der soll mal die Fotos machen. Und die Jungs waren ja anscheinend, zumindest aus deinen Erzählungen, entnehme ich genau das, zu 100% committed. Und deswegen glaube ich, Fazit, kann man den Jungs ihren Erfolg auf jeden Fall gönnen. Eine Frau, der ich ihren Erfolg extrem gönne, ist Lea Sophie Kramer. Ich glaube, alle, die zuhören, kennen Lea Sophie. Lea Sophie hat nämlich Amorelie gegründet. Amorelie brauche ich, glaube ich, niemandem erklären. Ist, glaube ich, mit ice.de gerade so die Plattform oder der Shop für, was sagt man, Sextoys, wenn man so möchte. Aber das ganze Thema Sextoys ist ja anno 2020 unter anderem wegen ihr und Anbietern wie ice.de ja lange nicht mehr irgendwie so verrucht und peinlich und so Beate Use-mäßig wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber fangen wir vorne an. Lea Sophie Kramer ist 87 geboren am 16. April. Damit ist sie ein Jahr jünger als ich. Finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn man selber feststellt, oh Mann, irgendwie man wird alt. Das hatte ich damals mit Fußball.
Wie geht's dir dabei?
Irgendwann war mal in dem Alter, wo die Spieler des 1. FC Köln jünger waren als ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, das mit der Fußballkarriere, das können wir spätestens jetzt zu den Akten legen. Ja. Und jetzt stelle ich fest, dass die Gründerin von Amorelie, die mittlerweile auch irgendwie da schon wieder raus ist und mehrere 100 Millionen Euro verdient hat, sehr wahrscheinlich, Klammer auf Klammer zu, ein Jahr jünger ist als ich, also da ziehe ich meinen Hut vor. Sie hat auf jeden Fall damals in Mannheim BWL studiert, klingt erstmal wahnsinnig langweilig, sie war dann aber ein Semester in Japan und direkt nach dem Bachelor ging es zur Boston Consulting Group. Warum es da nicht so richtig gefunkt hat oder es ihr nicht gefiel, ist nicht überliefert. Sie ist auf jeden Fall nach 6 Monaten wieder weg von der Boston Consulting Group und bei Groupon gelandet. Wer kennt nicht Groupon? Damals war das, glaube ich, auch noch voll der Hit. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade noch so ein großes Thema ist. Damals gab es da auf jeden Fall Paintball-Schießen 3-1. Und das hat man dann gefühlt gemacht. Und auch jedes zweite Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk war halt so ein Ausdruck von Groupon, weil da hat man günstige Dinge bekommen. Und hinter Groupon stehen oder standen die Samba-Brüder. Die kennen sicherlich auch viele. Also wenn es um Startups geht und Inkubatoren und so weiter, sind die Samba-Brüder sicherlich das Beispiel überhaupt in Deutschland. Ja. Und dort hat sie gelernt, eben unter den Samba-Brüdern und bekam dann relativ schnell die Verantwortung für den Geschäftsbereich Asien. Netto bedeutet das dann für sie, dass sie mit 24 Jahren die Verantwortung für 1200 Mitarbeiter und den Titel des Vice President International bekam. Und so kam es dann, dass sie mit Anfang 20 schon fast täglich zwischen 11 asiatischen Ländern gependelt ist.
Wow.
Finde ich wirklich bemerkenswert. Learning an der Stelle relativ einfach, aber wahrscheinlich auch einfach richtig. Man ist nie zu jung, um Verantwortung zu übernehmen. Ich erinnere mich daran, als ich vor mittlerweile etwas mehr als 2 Jahren Geschäftsführer werden durfte bei Butter oder das Angebot bekam. Da habe ich mich extrem geschmeichelt gefühlt und war ein Stück weit vielleicht auch überwältigt von der Aufgabe und dachte mir, Mensch, in dem jungen Alter, aber das ist ja gar nichts im Vergleich zu dem, was Lea Sophie da gemacht hat, nämlich mit 24 Vice President International, 1200 Mitarbeiter, meinen größten Respekt. Und dazu sagt sie in einem Interview sehr treffend: Ich hatte noch nie Angst vor zu großen Herausforderungen oder vor Verantwortung. Im Gegenteil, ich liebe Probleme und auch Verantwortung dafür zu tragen. Und das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Eigenschaft für jeden Gründer. Im Übrigen genauso wie in Führungspositionen, nämlich Probleme zu lösen, in Anführungsstrichen, wird zum Kern deiner Aufgabe. Mhm. Und dazu gehören auch viele Aufgaben und Entscheidungen, die für sich genommen keinen Spaß machen. Also ich kenne das auch aus meinem Tagesgeschäft. Ich bekomme ja nur Probleme auf den Tisch. Mhm. Also Dinge, die nicht funktionieren. Mhm. Und das auch völlig zu Recht, denn Dinge, die funktionieren, brauchen ja im Zweifel nicht den Geschäftsführer. Ja. Ja. Und dessen muss man sich oder sollte man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Und dazu auch ein schönes Zitat von Steve Jobs, der mal gesagt hat, if you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. Mhm. Finde ich super auf den Punkt gebracht. Und das muss man eben mitbringen. Und das ist etwas, was Lea Sophie offensichtlich mitbringt und auch großen Spaß dran hat. Eben, sie liebt Probleme, ist ja auch mal irgendwie ein Statement. Sie wollte allerdings keine Eisverkäuferin werden, wie Steve Jobs das vorgeschlagen hat und gründete deswegen 2013 mit ihrem Kollegen Sebastian Pollock Amorelie. Amorelie, mittlerweile 140 Mitarbeiter stark, sitzen in Berlin, sind in 15 Märkten aktiv und machen einen Umsatz von über 50 Millionen Euro. Vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem Beispiel von Airbnb von vorhin, aber ich finde für ein deutsches Startup extrem erfolgreich und wirklich ein tolles Beispiel. Mittlerweile ist sie nur noch im Beirat des Unternehmens, hält 2% der Company und berät, aber ist natürlich weiterhin in die Dinge involviert. Warum finde ich Amorelie und Lea Sophie so spannend? Weil ich glaube, dass wir sowohl von ihr als Person als auch vom Unternehmen eine Menge lernen können. Starten wir mit ihrem persönlichen Blick auf Erfolg. Und da wurde sie mal gefragt, was für sie eigentlich Erfolg ausmacht. Dann sagte sie, ich glaube daran, dass zum Erfolg drei Dinge zusammenkommen müssen. Willingness, Ability und Opportunity. Also der Wille, die Eignung und natürlich die Chance und Möglichkeit. Mhm. Und das finde ich insofern spannend, als dass es zwei Faktoren zu unser beider Lead-Prinzip, das wir damals bei den Erfolgsfaktoren vorgestellt haben, das ja aus Leidenschaft, Entschlossenheit, Ambition und Durchhaltevermögen besteht, eben zwei Eigenschaften hinzuaddiert. Und das ist zum einen die Fähigkeit, die Dinge umzusetzen und überhaupt geeignet dafür zu sein. Inhaltlich wie menschlich. Denn nicht jeder hat die notwendige Persönlichkeitsstruktur, um ein Unternehmen zu gründen. Siehe im Übrigen unsere Folge zum Thema Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. Und ich finde es auch überhaupt kein Makel, dann festzustellen, ich bin einfach Typ Angestellter. Und ich habe da einfach mehr Bock drauf, in einem System zu arbeiten und zu funktionieren. Ich finde, da kann man auch völlig wertfrei dann sagen, dass es völlig legitim ist und auch ein erfolgsversprechender Weg. Ich meine, wir beide haben viele Kollegen, die in großen Unternehmen arbeiten, die nicht gegründet haben, die nicht selbstständig sind und die wahnsinnig erfolgreich sind und viel Geld verdienen und Karriere machen. Also ich finde, dass das Unternehmertum und dieses Entrepreneurship, was ja im Moment sehr en vogue ist, ne? Also ich glaube, mit der Höhle der Löwen, klingt jetzt erstmal plump, aber ist, glaube ich, richtig, in Deutschland ja so ein Startup-Boom ausgebrochen ist. Plötzlich wollte ja jeder irgendwie gründen und jeder hatte eine Idee. Mhm. Ne? Du bist mit deinem Wischmob durch die Wohnung gegangen, der Wischmob ist irgendwie an der Ecke hängen geblieben und hast du dir gedacht, Mensch, ein Wischmob, der nicht an der Ecke hängen bleibt, könnte eine Idee für die Höhle der Löwen sein. Dann hast du deinen Kollegen angerufen, hast mit dem eine Flasche Captain Morgan getrunken, hast irgendwie den Cousin angerufen, der hatte Photoshop auf dem Rechner, dann hast du ein bisschen Design gemacht und dann standst du da vor den Kollegen und hast dein Ding präsentiert. Also, ne, da hat man ja das Gefühl bekommen oder man hat beim Sehen dieser Sendung das Gefühl, dass Startup-Gründungen einfach wären. Man braucht nur irgendwie eine Idee und dann läuft das schon. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Learning, das wir heute rausarbeiten wollen, auch für uns beide, dass es eben nicht mit der Idee getan ist. Denn die Idee von alleine wird nicht fliegen, also in den seltensten Fällen. Wobei mir fällt tatsächlich gerade spontan nicht mal eine Idee ein, die ohne die von dir im Intro genannten Attribute geflogen wäre. Ja. Also selbst Airbnb, wo wir jetzt sagen, ist ja ein No-Brainer. Na, also die Idee ist ja naheliegend. Menschen vermieten ihre Betten und Sofas, wenn sie gerade frei und verfügbar sind.
Ja.
Das versteht jeder und dass es das vorher nicht gab, ist unglaublich. Aber selbst die Jungs haben jahrelang gebraucht, um diese Idee irgendwie an den Start zu bringen.
Ja.
Deswegen, Idee ist das eine, das andere ist dann aber auch die Fähigkeit mitzubringen, die Dinge umzusetzen. Und da sind wir wieder bei Lea Sophie, die eben sagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der zweite Faktor, der bei uns auch gefehlt hat in unserem Lead-Prinzip, ist die Gelegenheit, die Unternehmung anzugehen. Also gibt es gerade Momentum? Tut sich da draußen gerade was bei den Menschen oder im Markt, in der Branche, in der ich mich befinde, was Dinge nachhaltig verändert oder was ich für mich nutzen kann? Bei ihr war das tatsächlich 50 Shades of Grey. Okay. Ich habe das gelesen und dachte mir, ja, klar, macht total viel Sinn. Ja. Und es ist wohl bei ihr so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass sie 50 Shades of Grey gesehen hat und dort ein Sexspielzeug präsentiert wurde, das sie im Internet gesucht hat. Ich hoffe, ich unterstelle jetzt nichts Falsches, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Geschichte so stimmt. Und sie hat es nicht gefunden. Mhm. Und alle Seiten, die sie da besucht hat, waren halt irgendwie anrüchig und peinlich. Und konnte man safe nicht im Büro öffnen, sondern musste man halt irgendwie abends auf dem Sofa machen. Und selbst da wahrscheinlich eher so, dass der Partner es nicht sehen konnte. Und sie hat gesagt, und das stimmt zu 100%, sie wollte eine Seite für Sextoys entwickeln, die man im Büro öffnen kann. It's as simple as that. Und das war der Anfang der ganzen Geschichte. Inspiriert von 50 Shades of Grey, beziehungsweise herbeigeführt durch dieses Momentum. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ich würde noch ganz gerne bei den Gelegenheiten und den Chancen bleiben, denn da haben wir beide auch schon viel und häufig drüber gesprochen, dass Chancen eben nicht planbar sind. Sie entstehen oftmals ohne Ankündigung. Ne? Man kann aber dafür sorgen, dass sich Chancen ergeben, indem man eben mit offenen Augen durch die Welt geht, sich informiert, viel liest und vor allem Angebote annimmt. Und dann habe ich mich wieder erinnert an deinen Blog zum Thema Jay-Z und Memphis Bleek. Und an meine Erzählungen, wie ich damals bei hiphop.de reingekommen bin, weil ich dann doch mal den Kameramann in Belgien bei der 36 Mafia gemacht habe. Und das ist ja der Punkt. Es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten. Es obliegt dir, ob du diese Möglichkeiten nutzt. Du kannst sie nicht erzwingen, aber du kannst die Basis dafür liefern, dass Dinge passieren. So. Und ich glaube eben zu 100% an diesen Butterfly-Effekt auch im Business. Dass man eben durch immer wiederkehrende kleine Wellenbewegungen und Dinge, die man anstößt, ja, Dinge provoziert. Ja, und ich glaube, oftmals ist uns das gar nicht bewusst, weil wir die Dinge einfach tun und machen. Das kann irgendwie ein Kommentar bei LinkedIn sein, das kann ein Anruf sein. Das kann sein, dass man sich abends um 18 Uhr doch noch aufrafft und sagt, Mensch, ich habe keinen Bock, aber ich gehe trotzdem zu diesem Meetup. Nur dann passieren Dinge. Ne? Mhm. Also wenn du ein Startup gründen willst, dann musst du zu Meetups gehen, dann musst du dich bei LinkedIn vernetzen, dann musst du mit Menschen reden, rausgehen, Magazine lesen und so weiter. Es reicht nicht, auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, naja, Wischmob, der an der Ecke nicht hängen bleibt, let's go. So wird es halt nicht passieren. Mhm. Learning für mich an der Stelle, ganz klar, du kannst Chancen nicht erzwingen, aber die Grundlage liefern, damit Chancen sich ergeben. Und das gilt definitiv auch für die Gründung von Startups oder wie Lea-Sophie Kramer eben sagte, dass der Aspekt Opportunity ganz wichtig ist, um zu Erfolg zu kommen.
Ich finde auch, das ist auf jeden Fall interessant, denn es stimmt ja, geht nicht darum, dass du irgendwie in der Hängematte liegst und die ganze Zeit so nachdenkst und irgendwann kommt die Millionen-Dollar-Idee und durch die wirst du dann reich. Ne? Das haben wir jetzt bei den Geschichten schon so gemerkt. Sie scheint ja wirklich auch einfach eine Maschine zu sein, was Arbeiten angeht. Also sie hat ja schon, bevor sie den Laden gegründet hat, super beeindruckende Sachen gemacht, ne? Wo man sich fragt, was man selber eigentlich so den ganzen Tag macht. Und die Idee ist ja dann, könnte man so meinen, ist gar nicht die Sache. Oder auch wie bei Airbnb, die Idee ist Knaller. Hat da auch direkt geklappt mit den drei Luftmatratzen. Aber wenn sie dabei stehen geblieben wären, wäre das eine witzige Geschichte für 15 Leute bei einer Grillparty gewesen oder sowas. Ja, damals haben wir 1000 Euro gemacht, weil wir hier irgendwie mit den Luftmatratzen und so. Aber da fing es ja halt eben gerade mal an. Und während das dann natürlich stimmt, dass die Ideen nicht alles sind, irgendwie steht das natürlich auch immer noch im Zentrum. Die ganze Startup-Welt, das hat sich natürlich auch so ein bisschen professionalisiert. Und ich habe auch so das Gefühl, wo ich schon gesagt habe, Blueprint einer Startup-Story. Es gibt ja inzwischen auch Blueprints dafür, wie du halt eben so ein Startup gründest. Ja, da gibt es ganz viel Fachvokabular, Buzzwords, die wir heute alle noch nicht reingeworfen haben, wie es dann darum geht von der Pre-Seed-Phase und Seed-Phase und wie kommst du da jetzt weiter und wie sammelst du da dein Geld und ne, ich hatte hier das Minimal Valuable Product oder so schon genannt und so, ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen und du kannst quasi heute schon ein Startup nach einem Lehrbuch machen. Am Ende des Tages kommt es dann aber auch immer noch darauf an, dass dein Job irgendwie ist, der kreative Problemlöser zu sein. Ja, und da dann halt dann doch wieder vielleicht einfach zu merken, blöd, dass dieser Mob hier hängen bleibt, könnte man das nicht irgendwie anders machen? Und auf der Idee dann aufzubauen. Oder es muss ja auch nicht jedes Mal eine komplette Neuerfindung sein. Sie hat ja jetzt auch nicht einen Online-Shop für Sextoys komplett neu erfunden. Das gab's ja irgendwie vorher schon. Aber sich dann von 50 Shades of Grey inspirieren zu lassen, was ein absolutes Mainstream-Phänomen war, ja, und aber trotzdem irgendwo halt diese Softporno-Aspekte hatte und dann zu sagen, hey, wenn 50 Shades of Grey so Erotik mal wieder aus der Schmuddelecke rausholen kann, warum kann man das nicht noch besser mit den Online-Shops machen, als das bisher gemacht wird? Ja, als das, ne,
genau.
Nicht Sexshop am Hauptbahnhof und man versucht unauffällig rein und rauszukommen, sondern, ne, und auch nicht, wie du gesagt hast, die Website darf bloß keiner sehen und das Paket irgendwie am besten auch, können sie nicht draufschreiben, das wäre Tiernahrung, sondern halt, ne, wie sie das macht oder auch Eis.de, die du genannt hast, die über sowas halt eben nachdenken und das aus der Schmuddelecke rausholen. Das ist kreatives Problem lösen.
Genau. Und sie haben sich auch da weiterentwickelt. Also da sehe ich diverse Parallelen zu dem, was du eben zu Airbnb gesagt hast. Denn sie sagt auch, am Anfang war es unser einziges Ziel, Sextoys aus der Schmuddelecke rauszuholen. Irgendwann haben wir gemerkt, das reicht nicht mehr. Und wir brauchen einen größeren Purpose. Ne? Achtung, Buzzword. Und sie hat gesagt, wir machen Paare glücklicher. Das ist unsere Mission. Und wir haben eine Studie in Auftrag gegeben und festgestellt, dass das Sexleben unter den Top 3 Gründen ist, warum Beziehungen funktionieren oder nicht. Und deswegen hat das, was wir hier machen, einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob Paare glücklich sind oder nicht. Mhm. Das heißt, unser Purpose ist, wir machen Paare glücklich. Und damit haben sie natürlich eine ganz andere Bandbreite auch an Möglichkeiten gehabt, weil es ging plötzlich nicht mehr nur um das Produkt als solches, sondern es ging plötzlich um ein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, auch witzigerweise wieder eine Parallele zu Airbnb. Es geht nicht um die Luftmatratze oder das Produkt als solches, um das Zimmer, das ist austauschbar, sondern es geht um das Bedürfnis, günstig irgendwo zu übernachten. Und bei Amorelie geht es um das Bedürfnis eines erfüllten Sexuallebens. Mhm. Und witzigerweise ist ja der Durchbruch von Amorelie oder ein ganz entscheidender Umsatztreiber, ich weiß nicht, ob du es weißt oder kennst, der Adventskalender gewesen. Mhm. Ja, mega erfolgreich. Ich kenne ganz viele Paare, die den haben. Ich werde an der Stelle nicht preisgeben, ob wir den im Regal stehen haben oder nicht. Aber es gibt einen sensationellen Adventskalender von Amorelie mit 24 Türchen. Ich glaube, Einsteiger-Set kostet irgendwie 150 Euro und dann kannst du jeden Tag irgendwie eine Tür öffnen und hast da irgendwie wieder was zum Spielen drin, in Anführungsstrichen. Und das haben die initiiert, war mega erfolgreich, hat die Umsätze durch die Decke geschossen und jetzt haben sie ganz viele Boxen und Sets und es gibt mittlerweile Jahreskalender für unterschiedliche Monate, für Saisons und so weiter und so fort. Und sie sorgen halt immer wieder für neue Nutzungsanlässe und verlassen sich nicht darauf, dass irgendwann in 2 Jahren irgendwie der Dildo Fritte ist und man einen neuen braucht. Ja. Und das finde ich auch total smart, dann einfach weiterzudenken und sich von dem eigentlichen Produkt zu entfernen. Da musste ich auch an Mercedes denken, denn das finde ich ist auch ein super Beispiel, dass Mercedes irgendwann weggegangen ist von unser Kern ist Autos bauen hin zu unser Kern ist Mobilität.
Ja.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn wenn du in Mobilität denkst, denkst du plötzlich in Car2Go oder in der Movil-App oder. Ja, weil Autos bauen und verkaufen ist dann nicht mehr dein Kerngeschäft. Und genauso ist es bei Amorelie. Es geht nicht mehr darum, Sextoys zu verkaufen, sondern es geht darum, das Sexleben von Paaren besser zu machen. Und damit hast du ganz andere Möglichkeiten, als wenn du dich auf das Produkt fokussierst.
Super Purpose-Geschichte. Und ich finde auch noch ein ganz wichtiges Wort dabei, Lifestyle. Vielleicht müsste man nochmal eine Sextoy-Folge machen. Weil auch wenn man darüber nachdenkt, was sich da so designmäßig geändert hat, bei den Produkten wird ja genauso angesetzt, ja. Ein Vibrator ist ja heute auch schon perfekt durchdesignt und daraus wird dann halt ein Lifestyle-Produkt gemacht. Ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis die Dinger dann wahrscheinlich in den Wohnungen diverser Paare stolz im Regal präsentiert werden. Und Technik als Lifestyle-Produkt zu verstehen, ist ja was wir alle hoffentlich von Apple gelernt haben, dass so ein Laptop ja nicht irgendwie hässlich sein muss und der Name ist irgendwie eine 12-stellige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, sondern das ist halt irgendwie ein cooles MacBook Pro und das sieht halt richtig geil aus und bei einem Telefon ist es genauso und beim iPod war es genauso und so weiter und so fort. Und das sind dann wieder Sachen, die glaube ich auch in diesem Markt einfach angewendet werden. Ne, was dann wieder anfängt mit aus der Schmuddelecke rausholen und dann wird das halt eben weiter gesponnen. Denn da liegen ja wahrscheinlich auch große Potenziale brach, wenn man einfach überlegt, was für eine wichtige Driving Force Sex natürlich ist für Menschheit. Ist ja ganz logisch und das ist halt aber gleichzeitig irgendwo eben immer ein Stück viel davon tabuisiert ist, ne, und halt alles hinter verschlossenen Türen natürlich stattfindet. Das wird wohl auch so bleiben auf absehbare Zeit, aber...
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Aspekt Lifestyle, den du gerade reinbringst, ist ganz entscheidend. Ich glaube, wir befinden uns gerade am Tipping Point oder an der Schwelle dazu, dass es sich ändert. Würde ich jetzt bei einem Pärchen irgendwo in die Wohnung kommen und da steht in der Ecke der Amorelie-Kalender, dann würde ich, und das meine ich zu 100% ernst, nicht mehr denken wie vor noch ein paar Jahren, peinlich, haben die vergessen wegzuräumen, sondern ich würde mir denken, okay, läuft bei denen, cool. So. Und das ist ja auch ein Ding, dass sie das geschafft haben mit ihren Boxen, mit ihrem Approach. Mhm. Witzigerweise wird der Adventskalender von Amorelie mittlerweile auch bei Douglas verkauft. Mhm. Also wenn du zu Weihnachten bei Douglas reinkommst, willst du eigentlich irgendwie Deo und Parfüm kaufen, dann steht am Eingang ein Riesenturm mit diesen Kalendern. Das wäre ja auch undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Das heißt, der Approach ist ein anderer, der Approach ist lifestyleiger, da bin ich 100% bei dir. Und dadurch wird es auch nochmal anders angenommen in der Wahrnehmung.
Gab es nicht auch schon mal so Geschichten über Vibratoren beim Drogeriemarkt und so? Weiß ich nicht. Gab es das wirklich?
Mit Sicherheit.
Oder wurde nur drüber nachgedacht?
Ich glaube, wir müssen die Folge machen.
Ja, genau.
Die Sextoy-Folge coming soon.
Wir driften hier schon vom Thema ab. Es scheint irgendwie interessant zu sein. Ich hoffe, es geht euch beim Zuhören genauso. Ja, ich würde dann jetzt zu einem vergleichbaren trockenen Thema kommen. Wie kriegen wir da denn jetzt wieder die Kurve? Es geht um Postmates. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von Postmates gehört habt. Mutmaßlich nicht. Philipp, kanntest du die?
Nein.
Nein, ich auch nicht.
Aber du hast recht, schwierige Kurve und klingt erstmal deutlich trockener als meine Amorelie-Geschichte.
Das kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Also, gegründet von einem Kollegen aus Deutschland, Bastian Lehmann aus Reda-Wiedenbrück, was uns ja schon mal zeigt, hey, das hätten ja wir sein können, auch wir können es schaffen. Da sollten doch jetzt alle wieder aufmerksam sein. Es geht darum, wie wir alle reich und erfolgreich werden. Also, Bastian Lehmann aus Reda-Wiedenbrück hat eine Geschichte, die ganz viel auch zeigt. Einmal vielleicht ein bisschen erklärt, woher eigentlich dieser super krasse Fokus auf unglaubliches Wachstum kommt in der Startup-Welt. Und zweitens geht es wieder ganz viel um kreative Problemlösungen, die für mich hier so irgendwie das Spannendste sind beim Startup-Spirit. Bastian wollte früh Unternehmer werden, da er, wie er selber mal gesagt hat, immer das Gefühl hatte, woanders nicht so richtig reinzupassen. Also anders als du gerade gesagt hast bei den Leuten, die halt irgendwann merken, ich bin eigentlich ziemlich happy damit angestellt zu arbeiten, was ja kein Makel ist und womit man auch viel Geld verdienen kann, wenn es darum geht und auch glücklich werden kann. Er wollte auf jeden Fall immer Unternehmer werden, ist dann mal mit einer Auktionsseite gescheitert, hat später die Designplattform Created By gemacht. Die war schon ein bisschen erfolgreich. Er ist damit dann 2009 in den Silicon Valley gegangen, weil er immer das Gefühl hatte, in Deutschland geht nicht so richtig was und ist da beim AngelPad Accelerator gelandet, wo er dann seine späteren zwei Mitgründer kennengelernt hat. Und 2011 wurde dann Postmates in den USA gegründet, in San Francisco. Natürlich. Und die Idee von Postmates ist, ein Lieferservice. Kuriere holen Waren beim Laden in der Stadt ab und innerhalb von 1 bis 2 Stunden hast du diese Sachen dann, gesteuert per Algorithmus. Da wird dann ausgewählt, welcher Kurier ist am nächsten dran. Der holt das dann mit dem Fahrrad. Ursprünglich ging es da erstmal um Lebensmittel. Das kennen wir alle auch aus Deutschland. Die haben das dann aber ausgeweitet auch auf Medikamente, Handys und alles Mögliche. Die Idee war eigentlich, dass Postmates so eine Art, die App davon, Fernbedienung für deine Stadt sein sollte. Du konntest da halt einfach durchgucken von allen Läden, was bieten die eigentlich alles so an und dir das halt eben alles nach Hause bestellen. Und es soll gleichzeitig ein Anti-Amazon sein. Ja, man hat, weil man halt den Einzelhandel damit stärkt und auch diese ganzen Läden den Einzelhandel auch mit als Lager benutzt. Ja, das kommt nicht alles aus dem großen Amazon-Lager, sondern du bestellst halt eben bei den Läden deiner Stadt. Dieses Geschäftsfeld hatte 2 Probleme. Das erste ist der unglaublich große Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ihr euch in Deutschland das auch mal aufgefallen ist, dass da auch mal einer den anderen kauft und dass es die eine App dann vielleicht auch mal nicht mehr gibt und das dann fusioniert ist und das dann wieder in dem gleichen steckt und irgendwann gibt es dann auch nur noch eine. Aber es gab zwischenzeitlich halt auch mal sehr, sehr viele Anbieter und weltweit gab es natürlich vor allem auch viele und gerade natürlich in den USA. Da gab es dann noch Uber Eats, natürlich ein super krasser Konkurrent. Grubhub gab es noch und DoorDash und auch Amazon hat selbst auch bis 2019 einen Restaurant-Lieferservice gehabt, den haben sie dann eingestellt. Und für andere Produkte war natürlich sowieso Amazon der ganz große Konkurrent. Und man hat diesen Wachstumsdrang dann da eigentlich gehabt durch einen Netzwerkeffekt. Netzwerkeffekt bedeutet, dass der Nutzen des Produkts für den Einzelnen steigt, je mehr Leute das benutzen. Klingt das erstmal kompliziert, kann man sich aber relativ leicht vorstellen. In einem sozialen Netzwerk macht es erst dann Spaß, wenn da auch noch ein paar andere Leute sind. Und je mehr Leute ihr auf LinkedIn findet, desto mehr Sinn macht es da, sich halt eben rumzutreiben. Und bei Airbnb ist es ja auch so. Je mehr Zimmer angeboten werden, desto interessanter ist das für die Gäste. Und je mehr Gäste da sind, desto interessanter ist es für die Leute, die Zimmer anbieten wollen. Das heißt, es schaukelt sich auch so gegenseitig hoch und führt dann zu einem potenziell exponentiellen Wachstum. Aber auch dazu, dass man natürlich ganz tief und ganz hart und ganz schnell fallen kann. Du nimmst immer die App mit der größten Auswahl, sei es jetzt der Streaming-Service für Musik oder Serien oder halt auch eine Liefer-App wie Postmates. Und das ist ja auch der große Wettbewerbsvorteil erstmal von Amazon, da kannst du halt generell alles kaufen. Ja, von den Sextoys, wo wir gerade waren, über, keine Ahnung, Klopapier bis zu den Tomaten oder was auch immer man da, Schlauchboote, alles, was man da halt eben kaufen möchte. Und da musst du erstmal irgendwie mithalten können. Also, das Motto ist da, schneller expandieren als die Konkurrenz, wenn du einen Lieferservice machst. Und ein Problem dabei natürlich auch, wie starte ich denn eigentlich? Wie kriege ich denn jetzt Deals mit diesen ganzen hunderten Restaurants? Wie kriege ich dieses große Angebot zusammen, damit dann ganz viel Nachfrage plötzlich da ist und dann noch mehr Angebot kommt? Wie starte ich das? Zweites Problem, was die hatten, genau, also Airbnb ist eine two-sided Plattform, habe ich jetzt dabei gelernt. Wer nicht Startup studiert hat, weiß das ja vielleicht auch noch nicht. Auch bei Airbnb hast du auf der einen Seite einen Vermieter und auf der anderen Seite hast du einen Mieter und das sind 2 Gruppen, das nennt man two-sided Plattform. Postmates ist eine multi-sided Plattform. Da gibt's genau genommen 3 Parteien. Da gibt's das Restaurant, dann gibt's den Kunden und dazwischen gibt es noch den Lieferanten. Und mit den, ne, die Lieferanten organisiert halt eben Postmates, aber hier ist man schon in einem Dreieck, in einer Dreiecksbeziehung, das sind 3. Und Bastian Lehmann sagt in einem Video, was man finden kann, alle Quellen stellen wir wie immer auf learnings.de, sagt er zu multi-sided Marketplaces, that's difficult to pull off, don't do it. Mach das nicht, voll kompliziert, total Kopfschmerzen, sowas zu haben, wie wir da haben. Und weil er halt eben meint, das Produkt, also in diesem Fall dann die App und die Essensauswahl für den Kunden, der Essen bestellen möchte, perfekt zu machen, ist schon schwer genug. Wenn du dich dann auch noch nach den Wünschen der Restaurantbesitzer richten musst und mit denen verhandelst und Features für die einbauen, die vielleicht wieder dem entgegenstehen, was die bestellenden Menschen da eigentlich wollen, dann wird es halt richtig anstrengend. Und sie haben dafür aber eine sehr kreative Problemlösung gefunden, die ich überraschend fand. Ich weiß nicht, wie viele das sonst noch so gemacht haben, aber ich fand es auf jeden Fall cool. 3 Jahre lang haben sie sich eigentlich nur auf die Lieferanten und die Kunden konzentriert und haben die Restaurants und Restaurantbetreiber absichtlich lange Zeit komplett ignoriert und komplett außen vor gelassen. Habe ich mich erstmal gefragt, und wie hast du das gemacht? Irgendwo muss das Essen ja herkommen, was du lieferst. Du kannst ja nicht einfach so ignorieren, aber sie haben es erstmal so gemacht, so ähnlich wie Google das Web crawlt, haben sie halt versucht, die ganze Stadt abzubilden und haben die ganzen Läden und Restaurants erstmal einfach in ihre App reingepackt. Und jetzt muss man da ja auch was bestellen können. Und wie geht das? Ja, ganz einfach. Die haben ihren Lieferanten, ihren Kurieren Debitcards gegeben, also Kreditkarten, wo dann halt gewisse Summe Geld draufgeladen war. Die haben die einfach dahin geschickt, um dann das Essen halt eben zu kaufen, was der Kunde gerne wollte. Ja, die sind da wie ganz normale, nicht erkennbare Kunden halt reingekommen, haben Essen bestellt zum Mitnehmen und das dann den Leuten nach Hause gebracht. Und auf die Art hatten sie natürlich schnell ein Riesenangebot. Die mussten ja keine Deals mit erst 10, dann 20, dann 100, dann 300 Restaurants machen, sondern die konnten direkt sagen, ja, wir liefern von jedem Restaurant in der Stadt. Ganz egal. Und wir liefern auch von jedem Laden, weil wir sind eigentlich ein Kurierdienst und können überall alles abholen. Und das fand ich cool. Das ist so ein bisschen thinking outside of the box. Man denkt, zum Essen liefern braucht man Deals mit Restaurants, dachte ich zumindest, aber braucht man gar nicht. Und ich finde auch, bei jeder akzeptierten Wahrheit sollte sich so ein Startup-Entrepreneur halt eben fragen, ist das wirklich so? Muss man das wirklich machen? Wenn ich dann irgendwie sage, hey, du brauchst doch Deals mit den Restaurants, ja, brauche ich die eigentlich? Ich finde so, das Learning ist, akzeptiere keine Zwangsläufigkeiten. Ja, das geht vielleicht halt eben auch anders. Und so kannst du dann halt was anbieten, was du gar nicht hast, was bei der Plattform-Economy ja generell so ist. Also Seiten, die die Plattformen sind, wie du schon gesagt hast, Uber, die halt ja ein Taxiunternehmen sind, was keine Autos besitzt. Oder Airbnb, die halt eben mehr Zimmer anbieten als die größten Hotelketten zusammen, ohne dass denen dafür irgendein Zimmer gehören müsste oder irgendein Hotel. Und dann gibt's halt auch den Essenslieferservice, der kein Essen kocht und nicht mal Deals mit den Restaurants macht und auch die Lieferanten nicht fest anstellt und so weiter und so fort. Oder YouTube, ja? Du musst keine Videos produzieren, um eine Videoplattform zu sein. War damals auch nicht so interessant. Es gibt von noch ein interessantes Video von Marshall van Elstein, der ist an der Boston University und hat wohl viele spannende Thesen über Two-Sided Businesses und über die Plattformökonomie. Und in dem hat er zum Beispiel schon gesagt, dass schon 2013, als das mit den Plattformen ein ganz großes neues Thema war, da konnte man bei Interbrand, die immer die wertvollsten Marken bewerten, schon feststellen, dass 12 der Top 30 wertvollsten Marken Plattform-Companies waren. Also da noch ein sehr praktisches Learning dabei vom Postmates-Gründer, wenn man was Ähnliches machen will. Wenn du Three-Sided Marketplaces baust, versuche den zu identifizieren, der am wenigsten mit den anderen interagieren muss und ignoriere den, solange es geht, um das Ganze einfach simpler zu machen. Irgendwann hat Postmates dann doch mit den Restaurantbetreibern gesprochen, dann hatten sie aber eine viel größere Machtposition, denn sie haben den Leuten ja schon viel Umsatz gebracht und konnten dann sagen, hey, wir hätten von eurem Umsatz in Zukunft gerne einen Share, dafür würden wir euch als Gegenleistung eine bessere Platzierung anbieten. Heute sind sie in über 2900 amerikanischen Städten aktiv und im Sommer 2020 wurde bekannt, dass Uber sie für 2,3 Milliarden Euro Dollar in Aktien übernehmen wird. Sprich, das Ganze hat sich gelohnt. Kleiner Bonus noch danach, was ich mir noch reinziehen werde, vielleicht erzähle ich euch das irgendwann dann auch nochmal in diesem Podcast. Er hat einen Buchtipp, der sehr interessant klang, von Tom Kelly, The Art of Innovation, Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design Firm. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Ich habe es irgendwo schon mal gehört. Jetzt muss ich es nur noch mal lesen. Also, das war meine zweite Nummer, Postmates. Ich hoffe, es konnte halbwegs mit deinen Sextoys mithalten.
Absolut. Ich bin gerade auch schon am Brainstormen, was für eine Plattform wir beide noch schnell entwickeln können. Denn das scheint ja zu laufen, hier diese Two-Sided Platforms. Ich habe gerade überlegt, gibt es eigentlich ein Uber für Privatjets? Also jetzt möchte ja niemand mehr mit Eurowings fliegen, weil die Flugzeuge sind viel zu voll und das ist irgendwie alles ätzend mit der Maske. Ja. Vielleicht kann man ja irgendwas mit Privatjets machen. Wir sprechen mal nach der Aufnahme. Wobei Fliegen ist ja auch irgendwie nicht grün und nachhaltig. Ne? Vielleicht ist das dann doch keine ganz so gute Idee.
Elektrohubschrauber.
Apropos ja. Plattform und Crawler. Da habe ich auch noch einen im Petto, auch aus Deutschland. Ich habe es eben schon geteased, Trivago aus Düsseldorf-Flingern. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass sie bei dir um die Ecke gegründet wurden.
Wusste ich nicht.
Wusstest du nicht, ne? 2005 war das tatsächlich. 3 Jungs haben es gegründet, der Rolf, der Stefan und der Peter. Tatsächlich ist der Stefan irgendwann ausgeschieden, da kommen wir gleich zu. Trivago müsste eigentlich jeder kennen, deswegen spare ich mir die große Vorstellung. Wir sprechen natürlich über den Hotel-Crawler schlechthin. Das heißt, Trivago ist kein eigenes Reisebüro, hat auch keine eigenen Deals mit Hotels, sondern ist eine sogenannte Meta-Suchmaschine für Hotels. Das heißt, man sucht nach einem Hotel an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag und dann wird auf mehr als 1 Million Hotels zugegriffen tatsächlich, denn sie kooperieren mit 250 Buchungsseiten. Dazu gehören natürlich so prominente Anbieter wie Expedia oder Booking. Ersterer hat dann irgendwann auch Trivago gekauft, da kommen wir gleich noch zu. Wie verdienen die Jungs Geld? Mit einem Pay-per-Click-Modell macht total viel Sinn, habe ich mir aber ehrlicherweise vorher auch nie Gedanken darüber gemacht, wie die Jungs eigentlich ihren Tempel im Düsseldorfer Medienhafen finanzieren. Die hin und wieder in Düsseldorf sind oder mal Bilder gesehen haben, es ist wirklich ein Tempel, 1200 Mitarbeiter, Joggingstrecke auf dem Dach, unten à la carte Restaurants. Also da scheint der Rubel zu rollen, wie man so schön sagt, und das eben über ein Pay-per-Click-Modell. Wie gesagt, 2005 gegründet, wenn wir von vorne anfangen, 3 Jungs, einer ist ausgestiegen und dann ging das Ganze relativ zügig nach vorne. Ab 2007 begann Trivago in Europa zu expandieren, Nord- und Südamerika folgten schon 2009. Ende 2012, also rund 7 Jahre nach der Gründung, gab Expedia den Kauf an der Mehrheit von Trivago bekannt. Damals haben sie 477 Millionen Euro für 61,6% bezahlt. Ich frage mich dann immer, wie kommt man auf 61,6%, aber es gibt bestimmt eine total plausible Erklärung. Alles in allem kein schlechter Deal, aber auch lange nicht das Ende der Erfolgsgeschichte. Ende 2016 kündigte das Unternehmen an, an die Börse zu gehen und das auch nicht irgendwie und irgendwo, sondern natürlich an die US-amerikanische Technologiebörse Nasdaq. Zu diesem Zeitpunkt hatte Trivago dann schon über 1000 Mitarbeiter und in den ersten 9 Monaten des Jahres über 400 Millionen Dollar umgesetzt. Also wir fassen einmal ganz kurz zusammen. 3 Jungs aus Düsseldorf-Flingern haben die Idee, wir machen eine Meta-Suchmaschine für Hotels und gehen damit innerhalb von wenigen Jahren komplett durch die Decke. Das macht natürlich Menschen neugierig, so wie uns. Wie haben die Jungs das geschafft? Und ich habe mir 2 Punkte rausgepickt aus dieser Erfolgsgeschichte, von denen ich glaube, dass sie für uns spannend sind. Punkt Nummer 1, die klare Fokussierung auf einen einzigen Bereich, nämlich die Suche nach dem einen perfekten Hotel. Das macht einen erstmal stutzig, denn das widerspricht ja vielen Dingen, die wir eben gesagt haben und unter anderem auch so ein bisschen meine Amorelie-Geschichte, dass man eine Plattform schafft, die sich nicht nur auf ein Produkt konzentriert, sondern im besten Fall auf ein Bedürfnis. Aber Trivago sagt, nee, es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn man Best of Class ist. Und einer der Gründer wurde von der Gründerszene interviewt, wie ich finde, ein sehr lesenswertes Interview, verlinken wir natürlich auch auf der Website und hier in den Shownotes. Und dort wurde er gefragt, was war der Knackpunkt, der über Erfolg oder Niederlage entschieden hat. Und seine Antwort war folgende. In den ersten Jahren haben wir unser Geschäftsmodell noch nicht wirklich gefunden. Wir haben Trivago 2006 selbst programmiert. Dann haben wir in 2 Business Angel Finanzierungsrunden 1,4 Millionen Euro aufgenommen, was uns allerdings nicht nach vorne gebracht, sondern eher zurückgeworfen hat. Denn plötzlich waren wir von den ganzen Möglichkeiten überfordert. Ja? 2008 haben wir uns dann überlegt, wie lange hält noch die Liquidität und haben die Entscheidung getroffen, uns zu fokussieren. Nur Hotels, keine Mietwagen, keine Flüge, keine Pauschalreisen. Ne, das sind ja genau die Dinge, die einem einfallen, wo man sagt, hey, das funktioniert mit Hotels. Dann können wir doch bestimmt auch Mietwagen, Flüge und Pauschalreisen machen. Ja. Also so das Check24-Modell.
Ja.
Aber sie haben gesagt, nein, wir fokussieren uns zu 100% auf Hotels. Und sie wollten sich unabhängig von Google machen. Also haben sie eben angefangen mit einem Team von 15 Leuten, in 3 Monaten die Seite komplett zu relaunchen und an ihrem Algorithmus zu arbeiten, der wohl wahnsinnig komplex ist und dafür sorgt, dass du das für dich perfekte Hotel bekommst und nicht einfach nur irgendeinen Vorschlag, der gerade irgendwie günstig ist und 4 Sterne hat. Finde ich auch spannend, also Fokussierung als Erfolgsmodell kann funktionieren, aber du musst dann eben absolut best of class sein. Und damit das auch jeder mitbekommt, und da kommt dann wieder der Werber und Kommunikator in mir hervor, musst du dieses eine Asset, also diese eine Stärke dann natürlich auch perfekt inszenieren. Das heißt, Kommunikation, Marketing ist für Startups auch wahnsinnig wichtig, denn deine Idee muss man mitbekommen. Und da gibt es eben 2 Möglichkeiten. Einmal Nachrichtenwerttheorie von Walter Lippmann. Du hast es eben richtigerweise gesagt. Was interessiert die Menschen? Was interessiert die Presse? wie können wir über PR bekannt werden, oder aber du machst einfach eine clevere Kampagne. Also die True Fruits Jungs, die ich auch wahnsinnig bemerkenswert finde, im Übrigen wären die auch sicherlich ein toller Kandidat hier für diese Folge gewesen, True Fruits. Aus Troisdorf kommen die, glaube ich, in der Nähe von Köln, also auch gar nicht so weit weg. Die haben es ja auch geschafft, über Kommunikation und Marketing bekannt zu werden. Im Übrigen alles in-house. Also die scheinen wohl die ganzen Flaschen und Kampagnen alle bei sich im Hause zu konzipieren und zu gestalten. Finde ich richtig gut. Und Trivago hat eine, wie ich finde, ebenso tolle Kampagne gemacht und den Claim Hotel Trivago kreiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich Trivago lese, kommt in meinem Kopf automatisch Hotel Trivago. Das heißt, sie haben es eben geschafft, ihren Brandname mit Hotels ja mehr oder weniger synonym zu machen. Also so Volkswagen, das Auto,
ja.
Hotel Trivago. Und wenn man das lang genug penetriert und so gut exekutiert, wie die Jungs das machen, zumindest meiner Meinung nach, dann schafft man es eben auch mit einem einzigen Angebot, Riesenerfolge zu feiern. Also Fokussierung auf diese eine Stärke, die muss dann aber auch wirklich absolut sitzen und dann Penetration dieser einen Stärke über pointierte Kommunikation. So. Und ja, das kann dann eben funktionieren. Das heißt, Learning für mich an der Stelle, die Alternative zur Ausdehnung des Geschäftsfeldes, eines perfekt beherrschen. Und das kriegen die Jungs hin und deswegen sind sie so erfolgreich. Der zweite Aspekt, den ich bei Trivago bemerkenswert finde, ist, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen oder ich sage jetzt mal ihre Philosophie von der Arbeit. Und an der Stelle nehme ich das Learning mal vorweg, weil das die Erklärung so ein Stück weit einfacher macht. Und das Learning ist für mich, wer möchte, dass sich Angestellte wie Unternehmer verhalten oder im besten Fall sogar wie die Gründer, muss ihnen auch die gleichen Freiheiten und Verantwortungen einräumen. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir damals bei Bill Gates besprochen haben, als er Microsoft gegründet hat und er hat dann gesagt, skalieren geht nur über Delegieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn das eine ist ja, du bist aufmerksam, du antizipierst Chancen, du guckst 50 Shades of Grey, du bekommst die Idee, ey, man könnte doch irgendwie was mit Sextoys machen, alles klar. So, dann ziehst du das durch, skalierst entweder oder beschränkst dich auf diese eine Stärke, dann hast du eine perfekte Kampagne, du wächst, dann hast du irgendwann Mitarbeiter. Erst 10, dann 100, dann im besten Fall 1200. Wie schaffst du es jetzt, diesen Startup-Spirit aufrechtzuhalten? Denn das ist ja die entscheidende Frage und ich glaube auch die große Kunst, dann irgendwann diesen Spirit aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es bei Trivago zwei Dinge, über die ich mit dir diskutieren möchte. Mhm. Zum einen, es gibt keine feste Zahl an Urlaubstagen. Und da Zitat, auch wiederum vom Gründer, Arbeitszeit ist kein Maßstab für Leistung oder Produktivität. Für die Arbeitsstunden am Tag haben das einige auch schon verstanden, aber wenn man konsequent sein will, muss man das entsprechend auch für Urlaubstage umsetzen. Ich will gar nicht wissen, wer wie viel Urlaub nimmt, sondern ob die Leute etwas leisten. Jeder soll seine Freiräume haben und nutzen dürfen. Finde ich genau richtig, denn entscheidend sind Resultate und nicht die Zeit, die dafür gebraucht wurde. Das ist auch völlig absurd, je länger man darüber nachdenkt. Wieso sollte jemand dafür bestraft werden, wenn er schneller auf eine Lösung kommt? Ja. Das Modell macht keinen Sinn. Und passend dazu auch ein Zitat, das ich immer wieder ja hervorbringe und auch häufig zitiere. Effizienz ist intelligente Faulheit. Und das kommt wohl von einem General, der hat damals gesagt, naja, es gibt im Prinzip vier Arten von Offizieren. Ja, es gibt kluge, fleißige, dumme und faule. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Die nächsten sind dumm und faul, sie machen in jeder Armee 90% aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Wer klug und gleichzeitig faul ist, qualifiziert sich für höchste Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit. Hüten muss man sich nur vor denen, die gleichzeitig dumm und fleißig sind. Dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten. Finde ich gut. Finde ich, da steckt wahnsinnig viel drin. Und eben auch der Aspekt, dass Effizienz intelligente Faulheit ist. Und dass es nicht darum geht, dass jemand den ganzen Tag rödelt und rotiert und du sagst, ey, mein bester Mitarbeiter ist der, der 12 Stunden am Tag arbeitet. Sondern nein, mein bester Mitarbeiter oder meine beste Mitarbeiterin ist die, die die besten Ergebnisse liefert.
Ja.
Ob das in einer halben Stunde passiert, in 2 Stunden passiert, spielt doch gar keine Rolle. Auch wenn die Person 6 Monate im Jahr irgendwo auf Tahiti ist und 6 Monate arbeitet, dann ist es doch völlig fein. Und ich finde die Diskussion gerade aktueller und relevanter denn je im Kontext Homeoffice beziehungsweise Remote Office, Mobile Office, wie auch immer du es nennen möchtest. Es spielt keine Rolle, ob jemand zu Hause ist oder aus seinem Bulli heraus arbeitet oder. Entscheidend sind doch die Ergebnisse. Und da finde ich, dass der Ansatz von Trivago, nämlich zu sagen, und das jetzt hier am Beispiel Urlaubstage, genau richtig ist. Es geht nicht um Zeit, es geht um Ergebnisse.
Ja, interessant auf jeden Fall. Ich stimme auch zu, auch bei der These von dem Militärkollegen, die du da gebracht hast, dass es bei uns zum Glück nicht 90% dumme und faule Leute gibt, finde ich gut. Vielleicht sind die alle in der Armee. Und ob die dummen und fleißigen so gefährlich sind, auch keine Ahnung. Aber dass es natürlich schlauer ist, das Ganze effizienter in weniger Zeit hinzubekommen, das ist natürlich völlig richtig. Und ich habe das eigentlich auch. Also ich habe ja 2012 mein Unternehmen gegründet, um am Anfang, um damit Hiphop.de zu betreiben und daraus Manera Media, daraus hat sich dann mit der Zeit noch ein bisschen mehr und vor allem Agenturtätigkeiten entwickelt und wir haben eigentlich auch so angefangen. Wir haben am Anfang gesagt, wir arbeiten örtlich ungebunden, weil der wichtigste Kollege dabei, Fu, zu der Zeit in Afrika gelebt hat, da war eh schon klar, wir sind nicht in einem Büro und wir haben auch zeitlich da sehr flexibel gearbeitet, das war dabei nicht wichtig und dann kam nochmal mit dazu, das heißt, diese Erfahrung, die viele jetzt machen mit dem Home Office, die hatte ich damals halt eben auch schon und habe das da irgendwo alles schon durchlebt und auch mit der zeitlichen Arbeit war das ähnlich. Ja, wir haben auch immer sehr viele freie Mitarbeiter gehabt, die in manchen Bereichen dann halt auch sehr wichtig für uns waren und den kannst du ja auch eigentlich gar nicht, du bist ja nicht weisungsbefugt, du kannst dir ja gar nicht so genau diesen Arbeitszeiten vorschreiben und das war auch tatsächlich gar nicht wichtig. Ich bin da eigentlich immer sehr gut mit gefahren, dass mir das eigentlich relativ egal war, wie lange die Leute dafür brauchen und man muss dann halt eben es quantifizierbar machen, indem man Leistungsziele setzt, indem man dann halt eben ja mit einem Stückpreis abrechnet. Das wäre jetzt wieder was anderes, wenn einer festangestellt ist, aber einfach denjenigen misst an der Leistung, die er am Ende bringt. Und das korreliert wirklich mit Homeoffice, wie du gesagt hast, denn ich weiß nicht mal, wie lange die Leute daran arbeiten. Und dann ist wiederum die Erfahrung dabei, was auch interessant ist, das hört man jetzt auch oft im Zusammenhang mit Homeoffice, was du dabei merken wirst, ist oft nicht, dass die ganze Zeit dann gar nicht arbeiten und sich nur durchdribbeln, wenn du andere Dinge richtig machst, sondern dass du eher irgendwann erschrocken bist, wie viel die arbeiten oder wie wenig Urlaub die machen. Das ist dann eher das Ding.
Ganz genau.
Ja.
Und der zweite Punkt, es waren ja 2 Punkte, die ich bemerkenswert finde. Der eine Punkt ist eben, Qualität wird nicht oder Arbeitsqualität wird nicht in Zeit bemessen, sondern in Ergebnissen. Und der andere Punkt ist ganz strikt zu sagen, Entscheidungen werden in den Teams getroffen. Auch dazu wieder ein Zitat. Wir versuchen, Entscheidungen immer möglichst nahe an der Information zu treffen. Die Idee ist es, in möglichst unabhängigen Einheiten zu arbeiten. In den einzelnen Teams wissen alle über alles Bescheid. Entscheidungen laufen von unten nach oben. Und ich als Chef bin die am schlechtesten informierte Person im Unternehmen. Finde ich auch wiederum, klar, wahnsinnig steile These, aber ich kann dem sehr, sehr viel abgewinnen. Wieso kann ich dem viel abgewinnen? Weil ich immer sage, als Unternehmer, als Geschäftsführer muss man mehr am als im Unternehmen arbeiten. Ich weiß, das ist eine streitbare These und da gibt es auch viele, die mir da wahrscheinlich widersprechen würden. Aber das ist so mein Verständnis davon tatsächlich. Und wenn man mehr am als im Unternehmen arbeiten möchte, um da vielleicht nochmal einen Schlenker zu machen, wenn du als Gründer oder Inhaber oder Unternehmer, Geschäftsführer, whatever, nicht am Unternehmen arbeitest, macht es ja niemand.
Ja.
Also das im Unternehmen arbeiten übernehme im Zweifelsfall noch deine Mitarbeiter. Aber am Unternehmen arbeiten kannst ja nur du. So, und wenn du dafür Zeit haben möchtest, musst du dich aus vielen Dingen rausnehmen. Und das kannst du nur dann, wenn du die Verantwortung übergibst. Und dazu gehört dann eben auch, Entscheidungen zu übergeben. Und diese Kombination gefällt mir eben wahnsinnig gut und es zeugt von großem Vertrauen. Und deswegen auch da nochmal zusammenfassend das Learning, das ich vorhin schon gebracht habe. Wer möchte, dass sich Angestellte wie Unternehmer verhalten, muss ihnen auch die gleichen Freiheiten und Verantwortungen einräumen. Und das ist dann für mich das perfekte Rezept dafür, einen wirklich echten Startup-Spirit nicht nur am Anfang zu haben und nicht nur in den ersten 3 Jahren, sondern auch noch, wenn man wie Trivago 1200 Mitarbeiter stark ist und in einem Bürotempel im Düsseldorfer Medienhafen sitzt.
Absolut richtig, ja. Und das hat ja auch alles viel mit einem modernen Verständnis von Unternehmenskultur zu tun, was du da erzählst. Und vieles davon hat halt eben auch seine Wurzel vielleicht in so einem Startup-Spirit, den man sich dann später versucht, noch weiter zu erhalten oder noch viel schwerer. Die Großkonzerne, wo die Gründung vielleicht schon ein paar Generationen her ist, wo sich niemand aus eigenem Erleben mehr daran erinnern kann, wo man dann versucht, diesen Startup-Spirit da wieder reinzubekommen. Ne? Und natürlich mit dem, was ich auch gerade mit den Arbeitszeiten oder auch mit dem Urlaub, wenn man da nicht so genau drauf guckt und dann irgendwann merkt, okay, hat jetzt einfach das zweite Jahr in Folge quasi gar keinen Urlaub genommen, der Kollege. Viele Grüße an meine Mitarbeiter an dieser Stelle. Da muss man natürlich auch wieder gucken, manchmal hat Startup Spirit auch was mit Selbstausbeutung zu tun, ne? Mit diesem Klischee, das wir vorhin hatten von den Jungs, die nur Rabennudeln essen und irgendwie kaum aus dem Haus rausgehen, weil die jetzt halt unbedingt ihr Unternehmen da wuppen wollen. Das ist natürlich super, wenn deine Mitarbeiter das auch alle so machen. Und gleichzeitig muss man dann natürlich auch gucken, dass man da eine Belastungssteuerung dann irgendwie am Start hat. Aber dieser Drive, der da entfesselt werden kann und diese Begeisterung, die möchte man natürlich irgendwie gerne bei sich auch haben und die möchte man sich gerne erhalten. Weil, also mir macht so Arbeiten auch am meisten Spaß. Ich passe dann lieber auf, dass es nicht in Selbstausbeutung übergeht, aber es gibt halt irgendwo dieses Feuer und diesen Drive und diesen Sprint und man möchte da halt eben was auf die Beine stellen, als wäre das alles so super zähflüssig vor sich hin dröppelt.
Ganz genau. Sollen wir mal zusammenfassen und so langsam zum Ende kommen?
Würde ich sagen. Die Uhr sagt ja.
Sehr gut. Ich beginne einfach mal mit meinen Learnings von Amorelie. Learning Nummer 1, man ist nie zu jung, um Verantwortung zu übernehmen oder eben zum Gründen. Learning Nummer 2, du kannst Chancen nicht erzwingen, aber die Grundlage bilden, auf der sich Chancen ergeben. Learning Nummer 3, baue deine Unternehmung um ein Bedürfnis und nicht um ein Produkt herum auf. Und Learning Nummer 4, wer möchte, dass sich Angestellte wie Unternehmer verhalten, muss ihnen auch die gleichen Freiheiten und Verantwortungen einräumen.
Nice. Okay, meine Nummer 1 war, wenn über dich berichtet werden soll, beschäftige dich damit, was für Medien berichtenswert ist. Zweitens, wenn du gegen eine Wand läufst, heißt das nicht, dass du dein Ziel ändern musst. Du brauchst nur einen neuen Weg. Nummer 3, das Team ist wichtiger als die Idee. Guck auf Menschen, die ein Projekt machen, wenn du entscheiden musst, ob du einsteigst. Nummer 4, achte bei Projekten darauf, dass zu Anfang der richtige Standard gesetzt wird, denn hier stellst du die Weichen. Und Nummer 5, reduziere die Komplexität, wenn du einen Three-Sided Marketplace baust. Versuche, den zu identifizieren, der am wenigsten mit den anderen interagieren muss und ignoriere ihn so lange, wie es geht. Aus Reda Wiedenbrück kam dieser Tipp für euch von dem Kollegen Bastian Lehmann. Ja, cool. Sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir Startup gemacht haben. Und eventuell gibt es auch noch die Sextoys-Folge. Dafür vielleicht hoffentlich das letzte Mal, dass wir diese Sendung hier, diesen Podcast beenden, ohne eine Sprachnachricht von jemandem abzuspielen und nochmal zu diskutieren. Dafür schaffen wir dann ein bisschen Platz beim nächsten Mal. Deshalb checkt uns ab auf Instagram, schickt uns was. Wir suchen dann eine raus und versuchen die beim nächsten Mal einzubauen. Eine Frage oder eine steile These zu den Feldern Beruf und Karriere, zu all dem, worüber wir hier auch so reden. Ansonsten ist es völlig frei und offen.
Ganz genau. In diesem Sinne, wir hören uns wieder kommende Woche Mittwoch zu einer neuen Folge von Learnings. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag.
Bye, bye.